Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir allerdings nicht die ganzen angeschriebenen Verse, sondern die ersten 9 von Kapitel 28. Den Rest dazwischen, den erzähle ich und wir lesen ihn im Text daneben her gegebenenfalls mit. Also 28 Apostelgeschichte, die Verse 1 bis 9. Mittlerweile sind sie am Land angekommen und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melite heiße. Die Eingeborenen aber erzeigten uns eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle zu sich wegen des eingetretenen Regens und wegen der Kälte. Als aber Paulus eine Menge Reiser zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Giftschlange heraus und hängte sich an seine Hand. Als aber die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander: Jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder, denn Dike, das ist die Göttin der Gerechtigkeit und der Rache in der griechischen Mythologie, den Dike, obschon er aus dem Meer gerettet ist, nicht leben lässt. Er nun, nämlich Paulus, schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, dass er aufschwellen oder plötzlich tot hinfallen werde. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. In der Umgebung jenes Ortes aber besaß der erste der Insel mit Namen Publius Ländereien. Der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhr befallen darniederlag. Zudem ging Paulus hinein und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Als dies aber geschehen war, kamen auch die übrigen auf der Insel, die Krankheiten hatten, herzu und wurden geheilt. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Die Predigt habe ich, wie ihr es vorhin schon gesehen habt, unter das Thema gestellt, denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Mitten in aller Not, mitten in allem Elend, in aller Gefahr hinein, sehen wir die starke Hand Gottes. Wir erleben heute den zweiten Teil der abenteuerlichen Schiffsreise des Apostels Paulus nach Rom. Am letzten Sonntag hatten wir ja den ersten Teil miterlebt von Caesarea, da unten rechts hier, hinauf nach Sidon, wegen des Windes oberhalb von Zypern nach Myra, der Heimatstadt des späteren Nikolaus. Von dort wollten sie hinüber Richtung Knidos, mussten aber dann aufgrund des starken Gegenwindes von Westen nach Süden, nach Kreta, haben dort in Schönhafen einen Zwischenstopp gemacht auf einem solchen Getreidefrachter, einer Corbita. Wir hatten uns letztes Mal auch über die vermutlich doch beachtliche Größe schon Gedanken gemacht. Und nun versuchten sie von dort aus zum Überwintern zum Hafen Phönix zu gelangen. Wir hatten auch schon gemerkt, das kann kein Hafen auf Kreta sein, sondern ein Hafen, der dem Schiffsverkehr von und nach Kreta diente. Ziemlich sicher war es ein Hafen in Messenien an der Südostküste Griechenlands, dort ungefähr, nämlich die berühmte Bucht von Pylos, die wir da nochmal kurz sehen. Dort allerdings kamen sie nie an, denn kaum von Kreta abgelegt, kam ein scharfer Wirbelsturm von der Insel Kreta her und trieb sie ab Richtung Klauda. Hier als Gaftos bezeichnet, moderne Karte. Das aber ist die Insel Klauda. In den folgenden Tagen warfen sie zunächst einen Teil der Ladung, später die gesamte Schiffsausrüstung über Bord. Mit dem Leben hatten sie bereits abgeschlossen. Paulus aber konnte ihnen Mut zusprechen. Keiner wird umkommen, nur das Schiff wird verloren gehen. Er wusste das, weil es der Engel Gottes ihm in der Nacht gesagt hatte. Das Schiff trieb weiter vor sich her, 14 Tage und Nächte, berichtet Lukas, sahen sie weder Sonne noch Sterne. Das heißt, sie waren auch vollkommen orientierungslos, denn damals brauchte man zur Orientierung die Gestirne. Sie hatten also keine Ahnung, wo der Wind sie hingetrieben hatte. In der 14. Nacht meinten die Matrosen, dass sie sich Land näherten. Wahrscheinlich hörten sie es entweder schon ein bisschen vom Rauschen an den Klippen oder auch sie sahen es an der Bewegung des Wassers. Der geübte Seemannsblick erkennt dann schnell, wo irgendwo die Wasserströmung auf Untiefen und Ähnliches hindeutet. Wo aber hatte der Sturm sie hingetrieben? Alle üblichen Bibelkarten geben uns als Antwort Malta, hier als Melita eingezeichnet, südlich Siziliens. Dass das nicht stimmen kann, sagt uns in aller Klarheit allerdings schon der erste Vers unseres heute insgesamt gelesenen Abschnitts, nämlich Vers 27 in aller Klarheit. Wir lesen dort: Als aber die 14. Nacht gekommen war und wir im Adriatischen Meer trieben. Einfache Frage, wo ist die Adria? Heute genau dort, wo sie früher auch war. Die Adria ist der nördliche Teil vor allem des Meeres zwischen Italien und Griechenland, wie wir es hier auf der Karte ja auch eingezeichnet haben. Da oben ist das Adriatische Meer. Niemals, soweit ich gelesen habe, wurde der Seeraum um Malta als Adria bezeichnet. Ganz im Gegenteil gehörte Malta zum libyschen Meer. Denn Malta wurde bis ins 19. Jahrhundert offensichtlich zu Afrika gerechnet und erst ab dem 19. Jahrhundert zu Europa. Im Altertum bezeichnete man ausschließlich das Meer zwischen der Apennin- und der Balkanhalbinsel als Adriatisches Meer. Und zwar der obere Teil war die sogenannte innere Adria, der südliche Teil, hier ans Ionische Meer angrenzend, dieser Bereich, die sogenannte äußere Adria. Und zu dieser äußeren Adria gehörten auch die westgriechischen Inseln, die wir hier südlich von Nikopolis und um Nikopolis herum sehen, diese Inselgruppen. Zur äußeren Adria. Malta scheidet also schon allein aus diesem Grund definitiv aus, weil es keineswegs im Adriatischen Meer liegt. Wir werden im Weiteren sehen, dass es weitere wichtige Gründe gibt, warum es Malta nicht gewesen sein kann. Das Schiff treibt also auf dem Adriatischen Meer. Die Matrosen hatten um Mitternacht Anzeichen erkannt, dass sie sich dem Land näherten. Sie werfen das Senkblei aus und sie messen, Bruder Ritzel hat es uns auch schon erklärt, 20 Faden, nämlich 37 Meter Wassertiefe und kurze Zeit später nur noch 27 Meter. Die Wassertiefe nimmt also zügig ab. Und nun haben sie Sorge, dass sie auf Felsen aufschlagen könnten, wenn sie nun in der Nacht der Küste entgegengetrieben werden. Deshalb lassen sie am Heck 4 Anker ab. Das Schiff wird also für die Nacht festgemacht, die Steuerruder festgezurrt und sehnsüchtig wünschen sie sich den Tag herbei, dass sie einen klaren Blick für ihre Lage gewinnen. Die Matrosen machen nun einen Versuch, sich abzusetzen. Das kennen wir ja auch ganz aktuell, dass in solchen Lagen sich leicht jeder selbst der Nächste ist. Sie sind schon das Beiboot zu Wasser zu lassen. Das hatten sie bei der Insel Glauda ja noch retten können. Wir erinnern uns, das war nämlich normalerweise hinten angehängt. Und damit sie ihnen die Wellen und der Sturm nicht wegreißen, hatten sie es noch bei der Insel Glauda an Bord ziehen können. Jetzt wollen es die Matrosen zu Wasser lassen, damit könnten sie einigermaßen sicher auch durchs flachere Wasser hin jetzt das Ufer vollends erreichen. Sie behaupten, sie wollen am Bug nach dem Rechten sehen. Paulus durchschaut ihren Plan und mahnt den Centurio und die Soldaten, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Vers 31. Da hauen die Soldaten die Taue des Beiboots ab, es fällt ins Wasser und wird natürlich von den Wellen schnell fortgetrieben. Paulus hat zwar die Zusage vom Herrn, dass keiner sein Leben einbüßen soll, aber das ist an die Voraussetzung geknüpft, dass auch alle zusammenhalten und jeder auf seinem Posten bleibt. Diese Zusage entlässt keinen aus seiner Verantwortung. Ich denke, das ist auch für uns immer wieder ganz wichtig. Wir sehen, dass die Verheißungen Gottes uns nicht von unseren Aufgaben entbinden, sondern sich gerade in der gewissenhaften Erfüllung unserer Aufgaben auch dann erfüllen. Die Matrosen konnten nicht sagen, wir bringen uns schon mal in Sicherheit Und der Gott des Paulus, der wird dann schon dafür sorgen, dass der Rest auch gut ans Land kommt. Nein, Paulus sagt, wenn diese nicht bleiben, könnt ihr auch nicht gerettet werden. Wahrscheinlich war es ganz praktisch gemeint. Wenn die Schiffsmannschaft fehlt, wer soll das Schiff dann noch einigermaßen sicher an Land bewegen? Der schlimmste Sturm war zwar wahrscheinlich schon vorbei, aber es herrschte immer noch ziemlich raue See. Und wer sollte unter diesen Umständen das große Schiff zwischen Felsriffen und Sandbänken hindurch manövrieren? Ohne die geschulte und erfahrene Schiffsmannschaft war das aussichtslos. Gott kann zwar auch unmittelbar eingreifen, das wissen wir. Aber in der Regel nimmt Gottes Verheißung uns aktiv in die Umsetzung und Erfüllung seiner Pläne mit hinein. Sonst könnte Paulus nicht sagen, wenn diese nicht bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus sieht die Zusammenhänge. Gott wäre es ein leichtes, wenn er will, es anders zu machen. Er will aber offensichtlich nicht. Und Paulus weiß es. Bei Anbruch des neuen Tages mahnt Paulus die Leute zu essen. Offensichtlich haben sie seit 14 Tagen keine feste Nahrung mehr zu sich genommen. Paulus wird in diesen Stunden zum Führer des Schiffs. Interessant, der Gefangene wird auf dem Boot auf einmal zum eigentlichen Herrn der Lage. Der Ausleger Werner de Boer schreibt, denn die wirkliche und ernste Gefahr macht zu allen Zeiten Besitz, Titel und Stellung wesenlos und wägt den eigentlichen Wert des Menschen. Die echte Autorität tritt hervor, die wie von selbst von den anderen anerkannt wird. Paulus hat diese Autorität als der Glaubende, der im Glauben die Ruhe des klaren Blicks für das Notwendige behält. Seine Persönlichkeit, aber insbesondere eben auch sein Vertrauen auf Gott, verschafft ihm die Ruhe, souverän und gelassen in der Situation raten und handeln zu können. Paulus macht Mut. Am Mittwoch hatten wir es in der Bibelgesprächskreis von der schweren Kunst des Tröstens. Paulus kann trösten. Er hat das Wort des Herrn. Nochmal verweist er auf die Zusage, die Gott ihm gegeben hat. Keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Dann, ganz praktisch, nimmt er Brot, dankt vor versammelter Mannschaft Gott dafür und beginnt zu essen. Es ist interessant, Paulus bleibt ganz nüchtern, ganz praktisch. Man könnte fast sagen, fast ganz menschlich. Außer dass er dem Herrn dankt, handelt er eigentlich nicht besonders geistlich. In einer nüchternen, aber beeindruckenden Klarheit lebt er im Vertrauen auf den Herrn. Er wird nicht frömmlerisch. Er ruft nicht zur Gebetswache auf und sagt, Leute, wir müssen jetzt alle hinknien und mindestens die nächsten 10 Stunden durchbeten, sonst wird das nichts. Er zelebriert keine Messe an Bord. Er dankt und isst. Aber mit dem öffentlichen Gebet zeigt er, dass er in dieser Situation vor seinem Herrn steht, von wem er diese Ruhe und die Sachlichkeit in der Lage hat vom Herrn. In Paulus, in seinem Handeln ist die Kraft und damit auch die Verheißung Gottes gegenwärtig. Und das wirkt ansteckend auf die anderen. Da wurden alle guten Muts und nahmen auch selber Nahrung zu sich. Paulus gibt uns ein Beispiel, wie wir mitten in schwerer und menschlich gesehen aussichtsloser Lage fröhlich und guten Mutes sein können. So fröhlich und voller Zuversicht, dass es auf die anderen überspringt. Auch da waren wir am Mittwoch im Bibelgesprächskreis bei der Mahnung des Apostels Paulus, freut euch alle Zeit. 1. Thessalonicher 5, 16. Freut euch alle Zeit. Kommt uns immer die Frage auf, geht das überhaupt? Alle Zeit fröhlich und freudig sein. Und wir haben festgestellt, im Leben der Gotteskinder kann und soll eine Grundstimmung der Freude sein, die sich auch durch widrige Umstände die Freude am Herrn nicht nehmen lässt. Ich denke, uns fällt schnell eine weitere Situation ein, wo Paulus in aussichtsloser und schmerzvoller Lage ein Loblied anstimmt. Gefängnis im Kerker von Philippi, genau, zusammen mit dem Silas. Ausgepeitscht im kalten, feuchten Verlies, in lebensbedrohlicher Lage, lobt er Gott. Auch im Leben eines Gotteskindes ist nicht jede Lage unbeschwert. Aber die dunkelsten Wolken können uns die Zuversicht nicht nehmen, dass die Liebe und Treue Gottes alle Tage über unserem Leben scheint. Und deshalb singen wir jetzt an dieser Stelle mitten in der Predigt das Lied »Lasst die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllet sein«. Die Schwester Müller eilt schon zum Klavier, aber bevor wir das singen, habe ich noch was anderes im Sinn. Und zwar, wir haben gehört, dass am Mittwoch unsere Schwester Siebert ihren 87. Geburtstag feiert, so Gott will. Die ist heute nicht unter uns mit ihrem Mann. Dann erzähle ich es in Kürze selber, denn im Leben der Schwester Siebert hat dieses Lied eine ganz besondere Rolle gespielt. In einer Situation, die genau zu dem passt, was wir gerade miteinander als Predigttext an dieser Stelle bedenken. Ich hätte gern den Abraham Siebert nach vorn geholt, dass er es uns erzählt. Er hätte es besser gekonnt als ich. Ich versuche es in ein paar kurzen Sätzen möglichst auch einigermaßen richtig zu erzählen. Die Schwester Siebert war als junges Mädchen oder junge Frau in einem Arbeitslager mit einer Arbeitsgruppe aus lauter Frauen bestehend. Und die mussten dort entsprechend hart arbeiten. Ihr wisst, viele, viele sind dabei auch auf der Strecke geblieben bei diesen harten Arbeitseinsätzen. Es war strenger Winter. Sie mussten eine Grube ausheben für Hausbau oder sonst irgendwas. Der Boden war metertief, stocksteif, gefroren. Und die Arbeit, die unter normalen Umständen schon kaum zu bewältigen war, war im Grunde genommen, war also mörderisch. Sie hatten wahrscheinlich 12-Stunden-Schichten, 2 Stück, und ein Arbeitspensum war genau angegeben, wie viel Meter sie in ihrer Schicht insgesamt miteinander tiefer graben mussten. Dieses Pensum war auch bei härtester Arbeit bei gefrorenem Boden nicht mehr zu bewältigen. So haben sie gearbeitet und der Zeit entgegengeharrt, bis endlich ihre Zeitspanne rum ist. Aber sie hatten natürlich in dieser Zeit es nicht geschafft, das Pensum auch zu bewältigen. Oben an der Grube standen die Soldaten, die sie bewachten. Der Chef kam, guckt sich's an und sagt, ihr könnt nicht ins Bett gehen, ihr müsst weiterarbeiten. Ihr müsst erst eure Arbeit von uns erledigen. Da sank die Stimmung auf den Nullpunkt natürlich, die Frauen alle völlig entkräftet, völlig erschöpft. Tiefe, depressive Traurigkeit über der ganzen Situation, und da stimmte Schwester Siebert dieses Lied an. Lasst die Herzen immer fröhlich sein. Und die ganzen Frauengruppen stimmen miteinander in dieses Lied ein. Die Soldaten stehen oben an der Baugrube und staunen, und sie sind kaum mit dem Lied gemeinsam fertig und arbeiten nebenher fröhlich weiter. Da pfeift der Kommandant und sagt, geht in eure Baracke und schlaft. Mich hat es einfach deshalb bewegt, wie ich schon gesagt habe, alle Zeit fröhlich, geht das? Nein, es geht nicht, wir können es nicht. Aber der Herr kann auch in solchen dunklen und finsteren und aussichtslosen Situationen eine Freude in die Herzen geben, die durchsieht durch die Not auf den Herrn, der über der Not steht und in der Not gegenwärtig ist. Und von da an hatte die Schwester Siebert den Namen Fröhlich, unter dem sie dann bekannter war als unter ihrem eigenen. Und nun lasst uns miteinander dieses Lied singen. Wir haben es auf Beamer.
Die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllt sein. Denn der Vater in dem Himmel nennt uns seine Kinderlein. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Gott führt uns an Vaterhänden, schützet uns in Kampf und Streit. Seine Gnade ist's, die täglich Kraft und Stärke uns verleiht. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. voller Schönheit, der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz von Freuden leer. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein. Aber die Gerechten grünen und ihr Pfad ist immer Licht. Lasst uns deshalb Jesu dienen, wegen in die Sünden nicht. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lasst uns immer sein.
Ja, durch die Zusage Gottes und das glaubensstarke Vorbild des Paulus hatten auch dort auf dem Schiff im Adriatischen Meer die übrigen wieder Mut gefasst, an Leib und Seele gestärkt, schritten sie dann zur Tat, warfen die Fracht vollends über Bord. Der Sinn der Aktion ist klar, das Schiff soll jetzt leichter gemacht werden. Vorher war es noch wichtig, dass es tief und schwer im Wasser liegt einigermaßen, damit es der Sturm nicht umschmeißt, braucht es einen klaren Schwerpunkt unten. Jetzt, wenn es nun in die flache Bucht hineingeht, muss das Schiff leicht sein und einen möglichst geringen Tiefgang haben, damit es nicht gleich aufsitzt. In diesen Versen 37 und 38 erfahren wird dann auch die genaue Zahl der Menschen. Wir hatten es letzten Sonntag schon erwähnt, 276. Und es wird bestätigt, was wir schon vermutet hatten, dass es sich um einen großen Weizenfrachter handelt. Hier wird es ausdrücklich gesagt, sie warfen den restlichen Weizen über Bord. Mittlerweile ist es Tag geworden, das Land vor ihnen kommt ihnen nicht bekannt vor. Sie sehen aber eine Bucht mit einem Strand, den sie ansteuern wollen. So kappen sie die Anker, die beiden Steuerruder waren festgezurrt, die werden gelöst, das Vordersegel wird gehisst und so halten sie auf den Strand zu. Dabei geraten sie auf eine Landzunge, das Vorderschiff läuft auf und sitzt fest. Und wahrscheinlich sowohl durch die Wucht des Aufpralls, durch das das Schiff schon erste Bruchstellen bekommt im Rumpf und durch die herandonnernden Wellen von hinten, bricht das Schiff nun Stück um Stück von hinten auseinander, wird also von der Kraft des Wassers zerlegt. Und nun sehen wir wieder Gottes Gegenwart. Denn die Soldaten haben die Hand schon am vermutlich römischen Kurzschwert. Sie wollen keiner der Verbrecher entkommen lassen. Die können jetzt aber in dieser Situation logischerweise nicht mehr bewacht werden, wenn es nur noch darum geht, dass jeder sieht, wie er rettendes Land gewinnt. Der Centurio aber, der Hauptmann, untersagt dieses Vorgehen. Das war wahrscheinlich in solchen Fällen durchaus üblich, dass man die Gefangenen nicht hat laufen lassen. Der Centurio will Paulus retten. Und so verbietet er grundsätzlich, dass den Gefangenen Leid angetan wird. Nun müssen sich die 276 Menschen an Land retten, teils schwimmen sie. Was passiert mit denen, die nicht schwimmen können? Meistens heißt es übersetzt, dass sie auf Wrackteilen sich festhalten und an Land treiben lassen, so in die Richtung. Aber die griechische Formulierung deutet in eine andere Richtung. Es heißt wörtlich auf einigen derer vom Schiff erreichen sie das Ufer. Auf einigen derer. Also nicht auf Sachen, sondern auf Menschen. Das heißt, wer nicht schwimmen konnte, wurde auf den Schultern offensichtlich nun der Schiffsbesatzung, der Matrosen, ans rettende Ufer gebracht. Es ist denkbar und naheliegend und ich denke, wir erleben und staunen über das Verändern der Situation unter der Kraft Gottes und am Einwirken des Heiligen Geistes. Wir haben miterlebt, wie die ganze Gruppe auf dem Schiff durch die Situation und durch die Führung des Paulus mehr und mehr zu einer Einheit zusammengewachsen ist. Und jetzt ist eine Atmosphäre der gegenseitigen Hilfsbereitschaft entstanden. Die Matrosen, die wenige Stunden zuvor in der Nacht nur an die Rettung ihres eigenen Lebens dachten, die helfen jetzt mit an der Rettung der anderen, die nicht schwimmen können. So geschah es, dass alle an das Land gerettet wurden. Vers 44. Die Zusage Gottes ist wahr geworden. Aber sie schloss wieder mit ein, dass die Verantwortlichen klug, umsichtig und verantwortungsbewusst gehandelt haben. Alle sind gerettet, alle haben wieder festen Boden unter den Füßen, aber wo? Kapitel 28, Vers 1 sagt, als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Melite heißt. Und die meisten Bibelübersetzungen geben in der Klammer oder in einer Fußnote an, dass damit Malta gemeint sei. Dabei gibt uns gleich der nächste Vers einen weiteren sicheren Beweis, dass es nicht Malta gewesen sein kann. Woher wissen Sie denn, wo Sie gelandet sind? Steht da. Ziemlich sicher. Richtig, genau. Die sind ja nun auch da, die Eingeborenen, aber da erfuhren wir, von wem haben sie es erfahren? Natürlich von den Einheimischen, von den Eingeborenen, die jetzt angekommen sind. Und da ist interessant und wichtig der Begriff, der da im Griechischen für Eingeborene steht. Da steht nämlich wörtlich Barbaren. Die Bewohner Maltas aber hatten spätestens ab 39 vor Christus das römische Bürgerrecht. Und römische Bürger wurden niemals als Barbaren bezeichnet. Die meisten Volksgruppen Nordwestgriechenlands aber, sowohl auf dem Festland als auch auf den westgriechischen Inseln, dieses ganze Gebiet, die wurden durchaus als Barbaren bezeichnet. Und tatsächlich gibt es hier eine Insel, die exakt den Beschreibungen entspricht, die uns der Lukas nennt, nämlich Kephallenia, hier an dieser Ecke gelegen, direkt dahinter Ithaka, das ist einigen mal bekannt. Ithaka war, genau, die Odyssee, die Heimat des Odysseus in der griechischen Sage. Kephallenia gehört direkt, ist die Nachbarinsel. Hier sehen wir diese Insel einmal aus der Luft, Satellitenaufnahme, was auch immer, aktuell. Dass das die Insel ist, dafür sprechen drei mindestens wichtige Angaben der Apostelgeschichte. Zur Größenordnung, die Insel ist 48 Kilometer lang, 30 breit, das dürfte ungefähr die Länge von Riedlingen nach Biberach sein, ja, dass wir ungefähr eine Vorstellung haben. Erstens, vor Kephallenia finden wir hier eine ausgedehnte Bucht, circa 30 Meter tiefe Flachsee, die aber gefährliche Untiefen enthält. Genauso, wie es uns die Apostelgeschichte beschreibt. Außerdem eine schützende Meeresbucht, die die Matrosen sehen und ansteuern wollen. Und schließlich eine markante Landzunge, die hineinragt und an deren Ausläufer unter Wasser das Schiff dann offensichtlich aufgelaufen ist. Die ganzen Einzelheiten, die den genauen Beschreibungen des Lukas entsprechen, gibt es auf Malta nicht. Und auch von allen westgriechischen Inseln entspricht allein Kephallenia diesen Anforderungen. Die im Südwesten sich erstreckende Flachsee, auch zur Größenordnung, ist etwa 20 Quadratkilometer groß, durchschnittlich, genau wie es Lukas beschreibt, 25 bis 35 Meter tief. Und sie hat viele gefährliche Riffe unter Wasser, die sich bei bewegter See durch die Schaumkronen, die sich dann oben drüber bilden, verraten. Daher verstehen wir dann auch, warum die Matrosen wohl frühzeitig erkannten, dass sie sich jetzt in gefährlichem Flachwasser bewegen und schnell die Anker am Heck abgelassen haben. Und wir sehen gleich weitere wichtige Gründe, die gerade für diese Insel sprechen. Die Eingeborenen nehmen die Schiffbrüchigen überaus freundlich auf. Es ist aber nicht nur regnerisch, sondern auch kalt. So zünden die Inselbewohner Feuer an. Auch Paulus will seinen Teil beitragen. Er rafft eine Portion Reiser zusammen, legt sie aufs Feuer und erfährt durch die plötzliche Hitze erschreckt und aktiv geworden. Eine Giftschlange aus diesen Reisern heraus beißt sich in der Hand des Paulus fest. Die Einheimischen erkennen sofort, dass es sich um eine sehr giftige Schlange handelt. Ihr Urteil steht fest, dieser Mensch muss ein Mörder sein, obwohl er aus dem Meer gerettet wurde, lässt ihn Dike nicht am Leben. Paulus aber schüttelt die Schlange ab und die Einheimischen stehen jetzt dabei, sitzen dabei, warten gespannt, dass das Gift seine Wirkung zeigt. Sie kennen sich aus und wissen, Paulus muss erfahrungsgemäß jetzt entweder aufschwellen, was sie sich darunter auch immer vorgestellt haben, oder plötzlich tot umfallen. Sie warten und warten und warten, aber nichts dergleichen geschieht. Da ändern sie ihre Meinung. Wer das Gift dieser Schlange gänzlich unbeschadet übersteht, das kann nur ein Gott sein. Und damit sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, wo nicht nur die geschichtliche Zuverlässigkeit, sondern auch die geistliche Dimension ins Spiel kommt. Auf Malta gibt's keine Giftschlangen. Und soweit man weiß, gab's dort auch nie welche. Und dann wäre dieses Wunder eine schöne Geschichte, aber eben doch nur eine schön erfundene Geschichte. Auf Kefalenia aber lebt die Sandviper, die man heute allgemein in der Regel als europäische Hornotter bezeichnet, und sie ist einer der giftigsten Schlangen Europas, kommt dort sehr verbreitet vor, kann einen Meter lang werden, auf den griechischen Inseln erreicht sie meistens aber nur 40 bis 50 Zentimeter, passt also wunderbar in so einen Reisighaufen hinein. Ihr Gift, habe ich im Internet gelesen, verursacht unter anderem Bauchkoliken. Vielleicht haben die deshalb aufs Aufblähen gewartet. Wenn dann im Bauch die Dinge nicht mehr arbeiten, dann bläht der Bauch unter Umständen auf. Nervenzusammenbrüche und auch den Tod. Also es ist nicht notwendigerweise tödlich, aber doch auch in einer beachtlichen Prozentzahl der Fälle. Dann und zum weiteren Geschehen gibt es mindestens noch drei interessante Dinge zu wissen. In zwei Dörfern auf dieser Insel, Kefalenia, in Markopulon und Arginia, werden jedes Jahr Schlangen am Tag Mariä Himmelfahrt verehrt. Es gibt, soweit ich gelesen habe, nur zwei christliche Schlangenverehrungen auf der ganzen Welt. Eine in Italien, also solche Kult, da wird nicht unbedingt die Schlange verehrt, aber im Prinzip schon, es ist natürlich nichts Christliches. Das gleich vorweg gesagt, ich will das jetzt nicht als Vorbild bekannt geben, aber vom geschichtlichen Zusammenhang ist es interessant. Und dort auf der Insel Kefalenia, also auf ein ganz seltenes Vorkommen im christlichen Zusammenhang, natürlich aus gutem Grund selten. Aber nun zur Übung, die Menschen in den orthodoxen Kirchen dort nehmen während der Messe die ansonsten gefürchteten Schlangen in die Hände, legen sie an die Brust, stecken sogar ihre Köpfe in den Mund, weil das Glück und Gesundheit bringen soll. Dafür verwenden sie allerdings nicht die giftige Hornotter, sondern die sehr ähnliche, aber ungiftige Katzennatter. Was für uns interessant ist, jeder Brauch, so geistlich abartig er auch sein mag, hat aber irgendwoher einen geschichtlichen Ursprung. Es gab irgendwas, woraus ein Brauch sich entwickelt hat. Wenn wir nun diese Geschichte von Paulus lesen, liegt es recht nahe, dass in diesem Kult auf Kefalonia noch eine Erinnerung da ist, dass Paulus auf dieser Insel von einer Giftschlange gebissen worden war und überlebte. Es muss irgendwas gewesen sein, was die Leute positiv mit diesen Schlangen in Verbindung bringen. So viel können wir nur mit Sicherheit sagen. Der nächste sehr wichtige Punkt: Malta wurde erst während des 4. Jahrhunderts missioniert. Paulus war aber mindestens 3 Monate dort. Wenn Paulus irgendwo 3 Monate war, dürfen wir davon ausgehen, dass dort christliche Gemeinde entstanden ist. Und in der Tat auf Kefalonia, das wird uns schon im 2. Jahrhundert berichtet, lebte eine der ältesten christlichen Gemeinden der damaligen Zeit. Warum gerade auf dieser Insel? Wenn Paulus 3 Monate dort war, leuchtet es ein. Und noch was Interessantes, in frühbyzantinischer Zeit, das ist die Zeit ungefähr von 300 bis 650 nach Christus, gab es im Westen ungefähr 40 Kirchen, die den Namen des heiligen Nikolaus trugen. Aber nur 2, die den Namen des Apostels Paulus trugen. Und diese beiden Kirchen befanden sich auf Kefalonia. Es muss also eine enge Beziehung zwischen der Gemeinde auf Kefalonia und dem Apostel Paulus gegeben haben. Und die gab es noch weit über das Erlebnis mit der Schlange hinaus, denn wir haben gelesen, das nächste wichtige Ereignis folgt umgehend. Der erste der Insel, ein gewisser Publius, besaß in der Nähe Ländereien. Er nahm die Schiffbrücken zu sich, möglicherweise vor allem die Soldaten, den Centurio und die Gefangenen. Der Vater dieses Publius lag von Fieber und Ruhr geplagt darnieder. Paulus ging zu ihm, betete für ihn, legte ihm die Hände auf und der Vater des Publius wurde gesund. Wie zu Zeiten Jesu verbreitete sich die Nachricht schlagartig auf der ganzen Insel. Die Kranken wurden herbeigebracht und durch das Gebet des Paulus geheilt. Und angesichts der Summe dieser Ereignisse versteht er, warum ich die Predigt und das Thema gestellt habe, denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Auf jede nur erdenkliche Weise hat der Herr seine Liebe, seine Barmherzigkeit und seine wunderbare Allmacht gezeigt. Alle Menschen an Bord wurden gerettet, mitten durch den schlimmsten Sturm hindurch. Dem Paulus konnte das Gift der Schlange nichts anhaben. Und auch an den Bewohnern der Insel zeigt Gott seine heilende Kraft. Das Wunder in einer solchen Dichte geschehen ist nicht alltäglich. Und wahrscheinlich nicht nur interessant, sondern bezeichnend ist, dass sie eben auch in dieser Lage in bzw. nach großer Not geschehen. Große Notsituationen sind meistens auch Situationen, in denen Gott große Wunder tut. Gerade da, wo Gott den Seinen viel auferlegt, da gibt er ihnen auch kräftige Beweise seiner Liebe und Nähe. Liebe Geschwister, lasst uns beten, dass Gott auch in unserer Gemeinde reichlich Wunder tut, dass er uns nah bei sich und bei seinem Wort hält. Das ist eigentlich das größte Wunder immer wieder, wenn Menschen nicht nur zum Glauben kommen, sondern dann auch in der lebendigen Gemeinschaft mit dem Herrn ein Leben lang bewahrt bleiben, allen Anfechtungen des Bösen zum Trotz. Lasst uns beten, dass er die Liebe unter uns weiterhin bewahrt und wachsen lässt. Und dass er ganz besonders auch die Jüngeren unter uns auf ihren oft noch stürmischen Wegen sicher führt und ans Ziel bringt, auf den Wegen, die er für sie vorhat. So lasst uns dankbar sein und erwartungsvoll, was der Herr auch an uns weiterhin tun wird. Denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Amen.